Hey Julia, ich bin's, Diana. Und heute geht es um TCM, um traditionelle chinesische Medizin. Das ist ein Thema, das jetzt mehrfach an uns herangetragen wurde. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an euch, liebe Hörerinnen. Wir sind total dankbar und freuen uns riesig über eure Anregungen und Reaktionen. Und in dieser allerersten Meno an mich-Folge zur TCM geht es speziell um Ernährung. Da gibt es natürlich wenig Studien und das Ganze fußt auf Erfahrungen, das muss man wissen. Aber es ist einfach total erfrischend, wie andere Medizinsysteme auf die Wechseljahre schauen. Und ich tippe mal, fast jeder, die das hört, wird eine Kleinigkeit verändern beim Essen und Trinken. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration.
Wir sprechen mit Top-Expertinnen und tollen Frauen über die Themen, die in der Lebensmitte plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Apothekerin und Medizinjournalistin mit Schwerpunkt Frauengesundheit.
Und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Diese Woche spricht Diana mit
Dr. Antonie Danz, die Ernährungswissenschaftlerin und Autorin mit Schwerpunkt traditionelle chinesische Medizin und Wechseljahre und eigener Praxis in Köln, unterrichtet an der Universität Witten-Herdecke angehende Ärztinnen und Ärzte in chinesischer Diätetik, also Ernährungslehre. Herzlich willkommen, Frau Dr. Danz.
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, also ich freue mich, dass Sie da sind. Ich wollte das Thema TCM wirklich schon so lange mal machen, aber ich finde, also Geständnis meinerseits mal als allererstes, ich finde es so schwer, mich da einzufuchsen. Das ist ja ein abgeschlossenes und irrsinnig komplexes medizinisches System, das irgendwie Jahrtausende alt ist und die meisten kennen wahrscheinlich die Akupunktur und vielleicht noch die Kräutermedizin, aber es gehört ja noch viel, viel mehr dazu, vor allem geht es um Ernährung und Prävention und Lebensstil. Und das erlaube ich mir jetzt die Bemerkung, wo unsere Medizin ja mehr und mehr so hinkommt. Aber mal als erstes, die TCM besteht aus 5 Säulen. Wir reden heute über eine, über die Ernährung. Sagen Sie doch bitte einmal, dass man sich so ein bisschen verorten kann, was sind die anderen?
Also wie Sie schon sagten, die bekannteste ist sicherlich hier im Westen die Akupunktur. Dann gibt es noch die Kräutertherapie. Wir haben manuelle Techniken, also so eine Art Massage, die sich Tuina nennt und natürlich die Bewegungslehre, was wir hier als Qigong und Tai Chi kennen. Das sind die 5 Säulen. Aber die grundlegende ist die Ernährung, weil wir essen ja jeden Tag normalerweise und es hat also eine ganz große Bedeutung in der chinesischen Medizin.
Ja, also das hat mich auch daran angesprochen, weil ich glaube, es ist auch diejenige Säule, wo man am besten so sich verorten oder abgleichen kann, eben weil man jeden Tag isst und dann vielleicht auch so Kleinigkeiten ja wiedererkennt oder übernimmt. Deswegen freue ich mich, dass wir heute sprechen können. Die anderen Methoden wenden Sie gar nicht an oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also ich selber mache Qigong und Tai Chi, aber ich unterrichte es nicht. Ich gebe aber auch Akupunkturpunkte mit, die Frauen sich selber stimulieren können, entweder über Stimmgabeln eine Resonanz herbeiführen oder auch über die manuelle Technik einfach die Akupressur letztendlich. Also das ist das Schöne auch daran, dass man auch mit der Akupunktur, was ja bei der Ernährung auch im Vordergrund steht, eigenkompetent etwas tun kann. Also nicht behandelt wird nur, sondern eben auch selbst etwas tun kann im Sinne der Lebenspflege, die ja in der chinesischen Medizin eine große Bedeutung hat.
Ein Wort, das mir sehr gut gefällt, Lebenspflege. Aber jetzt kommen wir vielleicht mal zu den Wechseljahren. Ne? Wie blickt denn die traditionelle chinesische Medizin auf die Wechseljahre?
Also nach der TCM ist es ein ganz natürlicher, vitaler Prozess, der sich selbst reguliert. Es ist ein Prozess, der der Weisheit des Körpers entspringt. Und das ist, wie gesagt, ein Begriff, der ja im Hinblick auf die Wechseljahre eher selten fällt, zumindest hier im Westen und in dem Rahmen der Schulmedizin. Und es lässt sich so erklären, dass wir als Frauen im gebärfähigen Alter jeden Monat die Schleimhaut in der Gebärmutter aufbauen. Also das fordert ja von uns einiges an Energie und Kräften, damit dort quasi potenziell ein neues Leben entstehen kann. Und wenn das nicht entsteht, also das Ei nicht durch den Samen befruchtet wird, wird die Schleimhaut wieder abgebaut. Und irgendwann sagt eben der Körper, hier wird kein neues Leben mehr entstehen. Wir können diese Substanz, die wir dafür aufwenden, all diese Kräfte, die Schleimhäute, das Blut und so weiter, das können wir einsparen Und deshalb verlangsamt aus dieser Sichtweise die Menopause, also die letzte Blutung im Leben einer Frau, den Alterungsprozess. So, und das ist eine sehr kluge Einrichtung. Und deshalb wird das als ein ganz natürlicher, sich im guten Sinne regulierender Prozess betrachtet.
Will ich jetzt eine Sekunde dran festhalten, weil es ja sich genau wie das Gegenteil anhört, wie dieses, die Wechseljahre als Brandbeschleuniger von zum Beispiel Stoffwechselerkrankungen und so weiter, ne? Ja. Aus der Sicht der TCM sind die Wechseljahre ein Yin-Mangel, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Yin und Yang hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört. Aber was haben Yin und Yang mit den Wechseljahren zu tun?
Ja, also es ist nur ein energetisches Muster quasi, was zu Beschwerden wie Hitzewallung, Schlafstörung, innerer Unruhe, Herzstolpern zum Beispiel führen kann. Aber es ist mit das Wichtigste, deshalb erwähne ich das in meinem Buch. Es ist ja natürlich eine vereinfachte Betrachtung des Ganzen, Systems, weil es ein Ratgeber ist für betroffene Frauen und wir da auch nicht so tief einsteigen in das Thema. Aber um dieses Yin und Yang zu erklären, ich verwende in der Beratungspraxis ganz gerne Metaphern, also bildliche Anschauungen, um das zu vereinfachen, einfach darzustellen, weil Sie sagten am Anfang, die TCM ist sehr komplex, ja. Es ist eine vollkommen andere Landkarte des gleichen Gebiets, des Menschen. Aber man kann es auch sehr einfach bildhaft darstellen und die Frauen verstehen das sehr gut, weil es im Alltag gut nachzuvollziehen ist. Und ich verwende für dieses Yin-Yang-Modell die Betrachtung des Lebens des Menschen in Form einer Kerze. Wir können uns quasi das Kerzenwachs wie das Yin, also die Substanz, vorstellen und wir können uns das Yang, das Bewegende, die Wärme wie die Flamme vorstellen. Und diese Substanz, also das Kerzenwachs, nährt die Flamme, die ja für unsere Aktivitäten steht. Alles, was wir tun, die Muskelarbeit, der Stoffwechsel, aber auch unsere mentale Arbeit, die Gedanken, die Emotionen, all das wird durch die Substanz genährt. Und wir haben einerseits Substanz von unseren Eltern mitbekommen, also die erbliche Veranlagung, quasi eine Kerzenform, große, kleine, dicke Kerze, was auch immer. Wir haben aber die Möglichkeit, durch die Ernährung vor allen Dingen immer wieder etwas nachgeburtliche Energie, nennt sich das, zuzuführen und über die Atmung. Also das, was wir von den Eltern bekommen, ist die vorgeburtliche Energie und die nachgeburtliche über die Ernährung und über die Atmung. Und gerade im Sinne von dieser Lebenspflege, im Gedanken der langen Lebensphilosophie in der chinesischen Medizin, was ja hier so sehr en vogue ist unter dem Begriff Longevity im Moment, galt es schon immer darauf zu achten, dass die vorgeburtliche Energie, das, was wir mitbekommen haben, mit der sparsam umgegangen wird und dass wir eine entsprechende Lebenspflege über die Ernährung haben, über die Atmung, über ein gutes Maß zwischen Ruhe, Schlafen, Entspannung und Aktivität, dass das in einer guten Balance ist. Wenn wir aber schon ein gewisses Maß an vorgeburtlicher Energie verbraucht haben und ich sag mal, wenn wir an die Wechseljahre denken, sind wir ja schon auf jeden Fall so 40 Jahre unterwegs und haben einiges an Substanz letztendlich von diesem Kerzenwachs verbraucht. Und wenn wir uns nicht adäquat ernährt haben, also immer wieder Kerzenwachs aufgefüllt haben, wenn wir vielleicht ein sehr beanspruchendes Leben haben und das kann sein, mehrere kurze Geburten hintereinander, das kann ein Familienleben sein, was mich sehr beansprucht, also ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich bin vielleicht auch in einer Beziehung, die mich nicht sonderlich lehrt, die eher an mir zehrt, an meinem Kerzenwachs sozusagen. Also es gibt viele Faktoren, die gerade auch in den Wechseljahren in dieser Lebensphase fordernd sind. Wir haben die höchste Scheidungsrate in diesem
typische Lebensmitte, ne? Was ja, wovon so oft die Rede ist, auch bei Mino an mich natürlich, aber es ist einfach eine Verdichtung von kräftezehrenden Ereignissen sehr oft, ne?
Genau.
In dieser Lebensphase.
Genau, wir haben die höchste Scheidungsrate, also es gilt, Verlust zu verarbeiten, Trennung, vielleicht ist ein Elternteil gestorben, die Kinder gehen vielleicht aus dem Haus, ich möchte wieder in den Job einsteigen, was sich ja auch nicht immer einfach für Frauen gestaltet, sprich ich werde vielleicht noch ausgebremst, ne? So Themen wie Wut und Ärger ist was, was mir oft in der Beratungspraxis begegnet, Dinge runterzuschlucken, sich immer hinten anzustellen. Also das, was wir oder viele Frauen auch schon von Kindheit an kennen, so ein Muster. Und das kumuliert sich letztendlich dann in den Wechseljahren. Und dann kann es eben dazu kommen, dass wir aus dieser Balance fallen, dass genügend Substanz bereitgestellt wird im Maße zu der Aktivität,
die von uns gefordert wird.
Genau. Mhm. Und wenn wir jetzt wieder zu dieser Metapher zurückgehen, zu dem Kerzenwachs und der Flamme, also der Kerze, dann kann man sich das so vorstellen, dass die Flamme unserer Aktivität, sei es körperlich, geistig, emotional, so hoch wird, dass eben Hitze entsteht und dann fängt die auch irgendwann an zu flackern und wir verbrauchen unverhältnismäßig viel Substanz in kurzer Zeit. Und im krassesten Fall kann es dann tatsächlich zu so einer Art Burnout kommen, was man mit dieser Kerze schön beschreiben kann. Es ist einfach zu viel. Und das symbolisiert eben diese Hitze, die Hitzewallung, die Schlafstörung, der Geist kommt nicht zur Ruhe, die innere Unruhe, Herzstolpern. Also ich bin quasi aus der Balance gekommen, wenn das, was an mir zehrt, überhand nimmt im Vergleich zu dem, was mich eigentlich nährt.
Also und das gefällt mir so gut, dass das ja im eigentlichen Sinne eine ganzheitliche Art ist, auf diese Lebensphase zu gucken, ne? Und dass wir ja in der modernen Medizin oder vielmehr wir ja im modernen Leben hier in der westlichen Welt immer so sehr drum bemüht sind, auch die mentalen Aspekte nicht zu vergessen und so weiter. Und bei der TCM kriegt man das alles so zusammengeliefert. Das hat wirklich seinen großen Reiz, muss ich sagen. Was ich noch nicht verstanden habe, also die Organe, die Niere und die Leber sind besonders wichtig. Das habe ich jetzt auch verschiedentlich gelesen. Ich glaube, wir brauchen es, also um unsere Hörerin besser zu verorten in diesem komplexen System. Was sind Organe in der TCM und warum sind die Niere und die Leber besonders wichtig in der Lebensmitte?
Also vielleicht erstmal zu dem Komplizierten. Für die Anwendung selber ist es, kann es ganz unkompliziert sein. Mir geht es auch in der Beratungspraxis darum, die Frauen gar nicht unbedingt in so ein neues Denksystem reinzubringen und wieder in den Kopf, sondern mehr wieder in dieses Gefühl, in dieses Spüren, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und eine Erfahrungslehre, wie es eben die chinesische Medizin ist, kann uns viel einfacher an unsere eigenen Erfahrungen heranführen, die wir ja alle gemacht haben. Im Prinzip wissen wir ja letztendlich, was tut uns gut und nicht. Wir sind nur gerade die Frauen, die so sehr an Ernährung interessiert sind, die haben viel gelesen, sind dann auch verwirrt, sind eher ein bisschen kopfgesteuert, wieder dahin zu kommen, zu spüren, was tut mir gut und was tut mir nicht und darauf zu vertrauen. Das sind dann ganz einfache Dinge wie, bin ich müde nach dem Essen oder fühle ich mich vital? Ich sollte mich ja eigentlich vital fühlen, weil ich füge mir ja Energie zu. Ja, schlafe ich gut? Wie ist der Stuhlgang? Habe ich eher Durchfall oder Verstopfung oder zu weichen Stuhl? Habe ich Blähungen? Das sind ja ganz einfache Dinge, die ich nachvollziehen kann, ganz im Sinne von der Eigenkompetenz und weg auch ein Stück weit von diesem, was ja in der Ernährung ganz stark der Fall ist, von diesem Mangeldenken, von Angst, da mache ich was falsch, da habe ich zu wenig Vitamine und weg auch von diesem Disziplindenken, sondern mehr im Sinne von der Selbstfürsorge, etwas für sich zu tun und darauf zu vertrauen auch. Das ist mein Ansatz, deshalb bespreche ich zum Beispiel in der Beratung das auch gar nicht so intensiv, sondern ich arbeite wirklich nur mit diesem Kerzenmodell und dem Kochtopfmodell und gebe Empfehlungen, Basisempfehlungen quasi, anhand dessen die Frauen das erstmal umsetzen können, langsam anfangen damit und ihre eigenen Erfahrungen auch machen und sehr schnell spüren, was ihnen eben gut tut und was nicht. Ja, so.
Können Sie das Kochtopfmodell nochmal erklären, bitte?
Also das Kochtopfmodell steht ja für die Mitte. Und die Mitte ist nach der chinesischen Medizin das energetische Zentrum. Und Sie fragten ja nach Organen auch nochmal. In der chinesischen Medizin geht es nicht, wie wir im Westen dann sofort denken, das sitzt irgendwo. Oder die energetische Mitte, die sitzt dann irgendwie im Becken oder so, was wir
Da denkt Yoga man als erstes hin, wenn man stabile Mitte hört, finde ich. Ich habe auch gleich an Beckenboden gedacht.
Aber letztendlich geht es um die Funktion. Also es werden Funktionen beschrieben. Die Mitte, die im engeren Sinne ja durch die Milz repräsentiert wird, aber im weitestgehenden Sinne durch den Magen, durch das ganze Verdauungssystem, weil die Aufgabe der Mitte als energetisches Zentrum letztendlich ist, unter anderem oder vor allem Nahrung in körpereigene Energie umzuwandeln. Also das ist die Funktion des Umwandelns und dann entsprechend die Stoffe, die dann überall im Körper gebraucht werden, zu transportieren. Das ist die Hauptaufgabe. Also es ist wie eine Kraftzentrale, die quasi diese nachgeburtliche Energie, von der ich vorhin gesprochen habe, zur Verfügung stellt von dem, was wir essen. Also es hat eine ganz, ganz wichtige Funktion.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Unter simon.link/meno oder in der App können Meno an mich-Hörerinnen jetzt als Neukundinnen bis zum 6. Juli 2026 den Gutscheincode MENO10 eingeben und bekommen dann für 6 Monate monatlich 10 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Und
der Kochtopf.
Um da nicht so in die Tiefe einzusteigen, benutze ich für diese Betrachtung, wie aus der Sicht der chinesischen Medizin Nahrung und körpereigene Energie umgewandelt wird, das Kochtopfmodell. Und das kann man sich so vorstellen, dass der Magen, der eigene Magen, wie so ein innerer Kochtopf ist. Und unter dem Kochtopf ist eine Feuerstelle und alles, was wir essen und trinken, kommt in diesen Kochtopf hinein. Alles wird gut gekocht und wenn es gut gekocht wird, dann kann man sich das so vorstellen, dass über dem Kochtopf so ein klarer, feiner Energiedampf entsteht. Und über den Kochtopf ist eine Abzugshaube. An der Abzugshaube sind so kleine Schläuche angeschlossen. Die Abzugshaube zieht diesen klaren, feinen Energiedampf nach oben und lässt den über die Schläuche an die Orte des Verbrauchs zirkulieren. An die Augen zum Sehen, an das Gehirn zum Denken, das Herz zum Pumpen, die Muskulatur für die Bewegung und dass so viel von diesem klaren, feinen Energiedampf produziert wird, dass er bis in die Extremitäten, also Hände und Füße geht. Das heißt, dass wir auch da genügend Qi, also dieser klare Energiedampf steht ja für das Qi, genügend Qi und Wärme haben. Das heißt, unsere Hände und Füße kraftvoll sind und dass da Wärme ist. Und wenn die Mitte stark ist und eben genügend von diesem klaren Energiedampf produziert, dann fühlen wir uns geerdet, stabil, gelassen. Wir haben einen guten Schlaf, der ja für die Regeneration unserer Vitalkräfte enorm wichtig ist. Also wir fühlen uns insgesamt gut versorgt und stabil. So. Mhm. Und das ist der optimale Fall. Und jetzt haben wir natürlich alle unterschiedliche Veranlagungen. Es gibt große, kleine Kochtöpfe aus Email, aus Edelstahl. Auch das Feuer ist unterschiedlich groß und die Abzugshaube. Also sprich, wir sind individuell und die TCM betrachtet auch diese Individualität. Aber unabhängig davon ist es so, dass die Funktion dieses Kochtopfs Mitte 30 nachlässt.
Jetzt kommen wir dahin, ne? Zu den Wechseljahren.
Genau. Und das merken auch schon viele Frauen, dass sie bestimmte Sachen, also wenn sie achtsam sind, nicht mehr so gut vertragen, dass der Salat vielleicht
Lebensmittel.
Am Abend eher Blähungen verursacht oder schwer im Magen liegt, dass das Gewicht auch nicht mehr so einfach zu halten ist. Also das ist so ein langsamer Prozess und dann denkt man irgendwann, Anfang 40, okay, das hat mit den Wechseljahren zu tun. Aber letztendlich ist es aus Sicht der chinesischen Medizin, dass in diesem Alter die Funktion von einer wichtigen Kraftquelle nachlässt und wir entsprechend ernährungsweise auch so umstellen sollten, damit dieser Kochtopf in seiner Arbeit nicht überfordert wird, was viele Frauen tun, schon in jungen Jahren, und nicht geschwächt wird, sondern in seiner Arbeit entlastet wird. Das ist der Gedanke. Denn wenn wir dieses System überfordern durch das, was wir essen, wann wir essen, wie es zubereitet ist und wie wir es essen, also all diese Faktoren sind wichtig, dann kann man sich das so vorstellen, dass nicht dieser klare, feine Energiedampf entsteht, sondern so ein trüber Dampf, so wie, ich weiß nicht, wie das Wetter in Hamburg ist. In Köln ist heute schönes Wetter.
Nicht so toll.
Ist nicht so toll. Also so ein Regentag. Ja, alles ist schwer und zieht ein bisschen nach unten. Und die Abzugshaube muss viel mehr Energie aufwenden, um diesen trüben Energiedampf quasi nach oben zu bringen. Das heißt, sie erschöpft sich auch mit der Zeit. Also sie müht sich ab, sie wird schwächer, das System wird schwächer. Und wir können nur diesen klaren Energiedampf verwenden. Nur das ist das Qi, was wir quasi verwenden können. Das heißt, wir bekommen weniger Energie, also Zeichen wie Müdigkeit oder auch eine Antriebslosigkeit, auch so eine gedankliche Schwere, das, was wir hier gerne auch im Hinblick auf die Wechsel als Brain Fog nennen. Ist alles drin, dass wir uns nicht gut konzentrieren können, also wie so eine Vernebelung haben, dass es in den Gelenken, alles ist ein bisschen schwer. Und das hat eben damit zu tun, wenn die Nahrung nicht optimal umgewandelt wird, wir weniger Energie bekommen und diesen quasi trüben Energiedampf haben. Und wenn da zu viel davon anfällt, dass nicht nur das System mit der Zeit schwächt, sondern auch, dass sich im Körper ansammelt. Und in der Chinesmedizin nennt man das pathologische Nässe oder pathologische Feuchtigkeit. Und es kann unterschiedliche Ausformungen haben. Das kann eine unverhältnismäßige Gewichtszunahme sein, was ja auch viele Frauen in Wechseljahren beschreiben. Sie essen nicht mehr als vorher, sogar eher weniger, nehmen trotzdem zu. Das können Wassereinlagerungen sein. Auch das, was letztendlich im Blut an zu hohen Cholesterin oder Zuckerwerten ist, auch das ist eine pathologische Nässeansammlung. Ja, und das kann bis zu Verdichtungen gehen wie Myomen oder Zysten, also Ansammlungen, viele Dinge, die im Körper sich irgendwo ansammeln, wo sie nicht hingehören, was, wenn wir es westlich betrachten, letztendlich eine mangelnde Funktion oder geschwächte Funktion des Stoffwechsels ist. Und so kann man das sich erklären. Deshalb ist die Mitte so ganz zentral, und es gab ja auch im alten China ganz viele Schulen, die sich nur damit beschäftigt haben, eben die Mitte zu stärken, weil man davon überzeugt war, dass eine starke Mitte 1000 Krankheiten
heilen würde ja kann. Dann, ja, das würde zusammenpassen. Aber nochmal einmal zum Verständnis, was die Wechseljahre angeht. Da ist also nicht so eine Vorstellung von, dass es eine einige Jahre dauernde Phase gibt, wo auch was schwankt, sag ich mal, also mal ganz klarer, dann suppiger Dampf da ist, sondern das ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess. Also es ist sozusagen bei den Frauen wie bei den Männern, oder gibt es da noch einen Unterschied in der Betrachtungsweise, den man mit diesen Erkenntnissen über, ja, ich sag mal, Hormonschwankungen und dann diesen, ja doch, anders als bei den Männern, plötzlichen Abfall in Verbindung bringt?
Also es gibt ja diese 7 Jahreszyklen bei Frauen, also 7, 14 und so weiter, die 35, die 42, wo ja eigentlich dann auch die Wechseljahre ein Stück weit anfangen. 49 ist plus minus die Menopause. Und bei den Männern gibt es die 8 Jahrezyklen. Ne? Ah, ja. Also das heißt, sie kommen ein bisschen später in diese Phase, wo die Mitte nachlässt und wo sie eben auch Anzeichen haben. Aber andere, dadurch, dass Männer ja von Anfang an, sage ich mal, mehr in diesem Yang sind, die Frauen mehr im Yin. Das heißt, wenn die Substanz nachlässt mit dem Lebensalter, kommt es zwar auch zu einer Imbalance, aber zu anderen Formen des Ungleichgewichts und damit andere Erkrankungen oder andere Beschwerden und andere Symptome. Aber letztendlich ist es, wie gesagt, ein kontinuierlicher Prozess, und es hängt natürlich davon ab, wie ist meine Grundveranlagung, wie war meine Lebenspflege bislang, habe ich meinen Kochtopf gut gepflegt oder eher überfordert, ne? Dann gehe ich natürlich anders auch in die Wechseljahre. Und es gibt nach der TCM eben diese Übergangsphasen. Das ist einmal die Pubertät, das ist die Stillzeit, das ist die Also die Schwangerschaft und die Stillzeit und die Wechseljahre. Das heißt, wo Frauen sehr gefordert sind. In diesen Übergängen ist die Mitte auch sehr gefordert, weil die Mitte steht ja auch für Bindung, für Einbindung, für Nährung im übergeordneten Sinne. Das heißt, all das, was mich erdet, wo ich eingebunden bin oder nicht, in eine Partnerschaft, in einen Job, in eine Stadt, in Land, all das beinhaltet letztendlich auch der Gedanke der Mitte. Die sind gefordert und da muss ich besonders darauf achten, dass ich meine Mitte stärke. Deshalb ist das Stärken der Mitte spätestens in den Wechseljahren so elementar wichtig, eigentlich schon früher. Und ich sage vielen Frauen, die ich in Erwartung habe, von den jüngeren Frauen, die Menses-Beschwerden haben, das ist im Prinzip das gleiche energetische Muster wie in den Wechseljahren, wenn Beschwerden auftauchen. Das heißt, eigentlich wäre die Prävention gegen Wechseljahrsbeschwerden schon früher anzufangen, dann, wenn Menses-Beschwerden sind, weil das ist ja auch nicht normal. Viele Frauen denken, es ist normal, Schmerzen zu haben, andere Beschwerden zu haben und schon da anzufangen, die Ernährung umzustellen, um beschwerdefrei zu werden.
Das passt ja zu dieser Erkenntnis, dass Frauen, die jetzt stark mit PMS zu tun hatten, auch stärkere Wechseljahresbeschwerden haben,
genau.
Tendenziell. Ne? Da,
genau, genau.
Da gibt es wieder eine Parallele.
Genau, das heißt, das Muster ist vorher schon da. Und wenn es nicht verändert wird, gibt es eben die Beschwerden in den Wechseljahren. Ja.
So, jetzt kommen wir da mal hin, wenn ich diese Beschwerden habe. Ne? Wie sorge ich dafür, beim Essen, dass also der Dampf rein und klar ist und mich so gut versorgt, dass ich mit dieser Umstellung bestmöglich zurechtkomme?
Also ich habe in meinem Buch, was quasi von den Empfehlungen her, die Basisempfehlungen, die ich gebe, wie so eine Essenz ist aus meiner langjährigen Beratungspraxis. Und das sind ganz einfache Empfehlungen, aber trotzdem sehr wirkungsvoll. Und ich arbeite auch mit Frauen, die Endometriose haben oder eben Menses-Beschwerden haben. Das sind manchmal nur zwei Dinge, die umgestellt werden, die schon eine totale Verbesserung bringen. Und eine elementare Empfehlung ist eben, mehr gekochte Nahrungsmittel zu essen. Denn wenn ich dieses Bild des Kochtopfs nehme, die ja beschreibt, wie die Nahrung umgewandelt wird, dann ist natürlich alles, was gekocht ist, einfacher für den inneren Kochtopf zu verarbeiten, als das, was roh ist oder kalt ist. Denn für rohe Lebensmittel, für kalte Lebensmittel, also ein Joghurt, was direkt aus dem Kühlschrank kommt, muss ich einfach viel mehr von diesem Verdauungsfeuer unter dem Kochtopf haben. Und das haben viele Frauen nicht, also vor allen Dingen nicht mit dem Älterwerden und schon gar nicht, wenn sie schon lange kalte Hände, kalte Füße haben, schnelles Frieren, sind alles Zeichen dafür, dass das Feuer unter dem Kochtopf eher ein kleines Feuer ist und vielleicht auch schon lange überbeansprucht ist durch das, was gegessen ist, wie die Ernährungsweise vorher war. Also und auch schon vielleicht, also meine Empfehlung ist, mit einem Porridge zu beginnen. Da kommt zwar oft, ich habe morgens keinen Hunger. Das hängt meistens damit zusammen, dass abends eben spät gegessen wird, dass üppig gegessen wird oder das gegessen wird, was eigentlich für den inneren Kochtopf viel Verdauungsfeuer braucht. Gerade abends, und wir kennen sicherlich alle noch die Volksweisheit, morgens wie eine Kaiserin, mittags wie eine Edelfrau, abends wie eine Bettelfrau. Das heißt, dieser Kochtopf arbeitet morgens am besten. Abends ist eigentlich die Küche irgendwann geschlossen. Das heißt, ich muss besonders abends darauf achten, früh zu essen und das zu essen, was für den Kochtopf einfach zu verarbeiten ist, das heißt, was gekocht ist. Also nicht der Salat am Abend, nicht das fettarme Joghurt vielleicht noch oder die Rohkost oder auch Brot, sondern wirklich eine gekochte Mahlzeit. Und wenn ich das beherzige, dass ich abends meine Ernährungsweise umstelle, langsam die Zeit nach vorne bringe, also nicht jetzt von heute auf morgen denke, ich müsste alles umstellen, aber so langsame Schritte, dann stellt sich automatisch das Hungergefühl am Morgen auch wieder ein. Und für diese Übergangsphase empfehle ich dann in der Regel, ein vorgezogenes Mittagessen als Frühstück zu nehmen, also vielleicht um 10:30 diesen Porridge zu essen. Und wenn die Frauen das für 2 Wochen gemacht haben, merken sie schon den Unterschied durch diese Wärme, der hält lange vor. Also viele Faktoren, die wir so mit den Wechseljahren in Verbindung bringen, auch was das Thema Konzentration, Gewichtsregulation anbelangt, können sich da sehr schnell im positiven Sinne zeigen, wenn auf warme, mehr gekochte Nahrungs- umgestiegen wird und das Abendessen eben früher stattfindet.
Das sind die zwei ganz grundsätzlichen Regeln?
Mhm. Genau. Also das Gekochte und der Rhythmus und die Regelmäßigkeit. Das, was wir in Ansätzen jetzt auch, Gott sei Dank, in westlichen Studien immer mehr bekommen. Mhm. So vorher galt ja hauptsächlich die Kalorienbilanz stimmt. Mhm. Aber dass wir wissen, wie wichtig das Frühstück ist, ein frühes Abendessen ist, dass wir natürlich auch mehr auf diese eigenen Körperzeichen achten, die ja alle auch spüren. Das ist ja klar, braucht es da auch Achtsamkeit dafür und eine selbstfürsorgliche Zuwendung. Und das ist auch immer das, was ich sage, es geht nicht um Disziplin. Sie müssen das jetzt diszipliniert alles so umsetzen, sondern achten Sie wirklich darauf, was tut Ihnen gut. Und ich bin mir sicher, dass eben aus meiner Erfahrung weiß ich das, dass die Umstellung auf warme Mahlzeiten einen großen Effekt hat auf das Wohlbefinden, auf die Gewichtsregulation und eben auch auf die Schlafqualität, gerade was auch das frühere Essen anbelangt und ja, auch da besonders auf eine warme Mahlzeit umzusteigen.
Und es gibt aber ja auch einzelne Lebensmittel, die Sie tatsächlich empfehlen. Ne? Vielleicht können wir da noch mal kurz drüber reden, was für die Frauen der Lebensmittel außer viel Gemüse am besten gekocht, vielleicht noch besonders interessant ist aus Sicht der TCM.
Genau, vielleicht noch an der Stelle, weil es ja um Wärme geht auch und etwas, was in der westlichen Ernährungswissenschaft noch nicht betrachtet wird, aber ich bin mir sicher, es kommt, ist ja der Begriff der thermischen Wirkung von Nahrungsmitteln. Das heißt nicht nur, dass es gekocht ist und ich nicht jetzt ein Eisgetränk unbedingt trinke oder das Joghurt mir direkt aus dem Kühlschrank quasi zuführe. Also, dass es eine angenehme Temperatur jetzt auch von den Messwerten hat, sondern nach der Chinesmedizin hat jedes Lebensmittel eine thermische Wirkung. Das heißt, es gibt kalt, kühl, neutral, warm und heiß wirkende Lebensmittel und die haben einen Einfluss auf unseren Stoffwechsel. Also, wir müssen da gar nicht so jetzt au Detail reingehen. Aber das macht was mit uns und viele wissen das auch aus Erfahrung. Wenn ich einen Ingwertee trinke, dann wird mir warm. Ne? Ingwer hat, wenn es getrocknet ist, eine heiße Wirkung, der frische Ingwer eine warme Wirkung. Südfrüchte, die wachsen in einem Land, wo es heiß ist. Da macht es auch Sinn, weil die sollen diese Menschen kühlen. Wenn wir das hier essen, weil die haben in der Regel eine kühle bis kalte Thermik, dann überfordern wir unser System, vor allen Dingen, wenn wir das im Winter machen. Und viele Frauen denken ja, viel Obst ist gut, viel Früchte, Südfrüchte, also essen viel rohe Früchte. Und das ist letztendlich aus diesem Grund, nicht nur weil es roh ist, sondern weil es eine kühle, kalte, thermische Wirkung hat, eine Überforderung für den Kochtopf. Das Feuer haben viele Frauen gar nicht, um das zu verarbeiten.
Was sind denn weitere kühlende Lebensmittel?
Letztendlich kann man sich da gut nach der Saison richten. Also ich sage gerne, wenn wir uns saisonal und regional in unserer Auswahl der Lebensmittel, also Gemüse und Obst, orientieren, sind wir bestens ausgestattet, weil die Natur eigentlich so perfekt ist, wie wir es gar nicht besser machen können, wenn wir nicht permanent da reinfuschen würden. Also das ist eine andere Basisempfehlung, saisonal und regional sich zu orientieren. Das heißt,
das habe ich auch schon mal irgendwo gehört.
Ja, das heißt Tomaten und Gurken, die ja hier im Sommer wachsen, gehören in den Sommer. Die haben eine kühle bis kalte Thermik. Das heißt, sie brauchen viel Verdauungsfeuer. Wenn ich die immer im Winter auch esse, aus Spanien oder aus dem Treibhaus, was auch immer, führe ich eben diese Kälte zu und überfordere meinen Kochtopf. Ich werde mehr von diesem trüben Energiedampf und wenig von diesem klaren Energiedampf haben. Das heißt, die saisonale Ausrichtung ist was ganz Elementares. Und wenn ich aber diese kühlenden oder kalten Lebensmittel, die ja Sinn machen, wenn es heiß ist oder vielleicht auch durchaus, wenn Hitzesymptome da sind, das kann ich aber insofern ein Stück weit verträglicher machen, dass ich das warm esse. Also, dass ich eine warme Suppe esse, also wie in Spanien zum Beispiel Gazpacho, wo Tomaten drin sind, dann habe ich eine kühlende Wirkung, aber es ist gekocht. Das heißt, ich verändere ein Stück weit die Thermik, ich verbessere die Verträglichkeit oder eine Gemüsesuppe. Ich nenne ganz gerne auch das Beispiel in arabischen Ländern, wo es heiß ist. Warum wird da Pfefferminztee getrunken und nicht Eiswasser wie in den USA? Durch den Pfefferminztee, der hat eine kühlende Wirkung. Das heißt, ich führe mir eine Kühlung zu, aber durch das warme Getränk schone ich den Magen. Also ich schütze den ein Stück weit. Und dann kommt noch was anderes dazu. Pfefferminze hat auch eine scharfe Wirkung. Das heißt, dadurch werden die Poren geöffnet und ich kann schwitzen. Das heißt, die Hitze wird von innen nach außen getragen. Und das ist ja der Sinn, dass der Körper nicht überhitzt. Und deshalb wird dieser warme Pfefferminztee getrunken. Aber wenn ich mir Eiswasser zufüge, überlaste ich meinen Kochtopf total. Bei Kindern merkt man das auch teilweise, wenn die zu schnell ein kaltes Getränk trinken oder zu viel Eis, dann gibt's Magenschmerzen. Also ich bringe nicht die Hitze nach außen, sondern ich füge mir Kaltes von außen zu, was das System überlastet und mit der Zeit schwächt.
Also Kälte und Wärme ist ein Punkt. Sie haben eben gesagt, mit dem falschen Lebensmittel würde dann mehr von dem trüben Dampf aufsteigen. Und da hatten Sie ja vorhin gesagt, dass der sozusagen zu einer pathologischen Nässe führt, ne? Es genau. Gibt ja auch die befeuchtenden Lebensmittel. Also welche sind das? Und sind das dann die, die für mehr Nässe sorgen? Das wollen wir ja auch nicht.
Also von der Begrifflichkeit her nenne ich das eher säfteaufbauende und substanzaufbauende Lebensmittel, was wir ja brauchen, also weniger befeuchtend. Das sind so Begrifflichkeiten, das bei den Übersetzungen immer ein bisschen schwierig ist.
Da ist ja dann die Feuchte gut, ne? Oder?
Genau.
Das finde ich schon verwirrend.
Deshalb nenne ich das gerne eher pathologische Nässe und nicht pathologische Feuchtigkeit, weil Nässe okay. haben wir in unserem Sprachgebrauch eher schon auch so eine Assoziation, das ist nicht so gut. So, und bei den säfteaufbauenden, substanzaufbauenden Lebensmitteln kann ich neben diesen Basisempfehlungen, die ich gebe, wo ich schon sehr viel machen kann in Hinblick auf Vitalität, Wohlbefinden, gute Konzentrationen, aber auch in Hinblick auf Hitzewelle und Schlafsteuerung, damit schon sehr, sehr viel machen kann, kann ich dann, wenn eben ein Substanzmangel vorliegt, also dieses Ungleichgewicht zwischen Yin und Yang, was ich im Kerzenmodell beschrieben habe, kann ich auch nochmal gezielt Substanz aufbauen. Und für diejenigen, die Fleisch essen, ist es sehr gut mit Kraftbrühen zu realisieren, also eine Hühnerkraftbrühe zum Beispiel am Wochenende einen großen Topf und den dann unter der Woche quasi zu essen und mit anderen Suppen oder anderen Gerichten zu verwenden, was man hier ja auch macht, wenn jemand länger krank war, zum Aufbauen, also das, was wir ja auch kennen, ne? Kraftbrühen zuführen, mit denen wir das System nicht so belasten in der Arbeit, also diesen Kochtopf, sondern ganz gezielt Qi zuführen können und Substanz zuführen.
Ne? Das ist ja auch sehr auffällig in Ihrem Buch, dass die letzten 20 Suppen. Seiten sind Suppenrezepte. Da genau, muss es genau. was mit auf sich haben, das springt einen direkt an. Und das ist sozusagen diese vergleichsweise leicht zur Verfügung stehende Energie für den Kochtopf, indem man bereits gekochtes Warmes zu sich nimmt.
Genau, und wenn es über einen langen Zeitraum gekocht ist, sozusagen, ist es eine Vermehrung des Qi, das wird alles gut und einfach verfügbar. Das ist wie so eine harmonisierende, wie wenn sich die Lebensmittel quasi innerhalb dieser 3 Stunden, 4 Stunden, wie eine Kraftbrühe ja letztendlich auch normalerweise braucht, miteinander unterhalten können, aufeinander einstimmen können. Also sie ist sehr harmonisch, die bringt Kräfte, Substanz und hat eine sehr gut verträgliche, aufbauende Wirkung. Das ist der Gedanke der Kraftsuppen eben, in die eine lange Tradition in der chinesischen Medizin eben hat. Und deshalb habe ich ein großes Kapitel eben mit Suppen, weil die Frauen oft in der Beratung dann fragen, einerseits, wie mache ich ein Porridge? Welche Möglichkeiten von Porridge gibt es? Und wenn Suppen gut sind oder Eintöpfe gut sind, gibt es da Rezepte. Alles andere, was ja eine Empfehlung ist, ein einfaches Gemüse-Getreidegericht mit Hülsenfrüchten, die nach der TCM zum Getreide gehören. Also nicht nur das, ne, was wir klassischerweise kennen, sondern Getreide und Hülsenfrüchte gehören zum Getreide. Mit Gemüse, das ist quasi die Basis. Alles andere sind Essenzen, Fleisch, Fisch, Milch, Milchprodukte, die so on top gehen. Aber das ist die Basis und da wissen viele, wie sie sich ein Mittagessen zusammenstellen können. Aber für Suppen und Porridges war Bedarf und deshalb war auch der Gedanke, das Buch so aufzubauen. Ne?
Das ist die pflanzenbasierte Ernährung, ne, die ja inzwischen
ja
sehr weitläufig empfohlen wird. Ne?
Genau.
Gibt es denn auch Lebensmittel, wo Sie sagen, die sind jetzt weniger geeignet für mittelalte Frauen?
Gut, ich gehe nur mal kurz zurück zu den Säfte- und substanzaufbauenden Lebensmitteln. Wir sind bei der Kraft früh ein bisschen hängen geblieben, weil es gibt ja viele, die sich auch vegetarisch ernähren und dann sagen, nee, ist nicht so mein Ding mit der Hühnerkraftbrühe, auch wenn nur die Brühe wichtig ist und nicht mehr das Fleisch, aber manche möchten das nicht, kann ich auch verstehen. Bin selber schon jahrzehntelang vegetarisch lebend. Und für diejenigen sind auf jeden Fall ganz wichtig Hülsenfrüchte. Wer es noch nicht so oft isst, langsam damit anfangen. Garverfahren, die sie verträglicher machen, also schwarze Bohnen vor allen Dingen, Kidneybohnen, aber auch alles andere, was wir an Bohnen kennen, ist wichtig. Diejenigen, die vertragen Sojaprodukte, das verträgt nicht jeder, weil Soja eben eine kühlende Thermik hat. Also nicht sich zwingen, sondern wenn es keine Allergien gibt, wenn keine Kälte, kalte Hände, kalte Füße da sind, ist es auch ein sehr gutes Lebensmittel eben, um Substanz aufzubauen. Wo ich ein Fan davon bin, ist Ziegenkäse, Ziegenjoghurt. Das können eben die milden Sorten auch sein. Wem das geschmacklich manchmal dann zu viel ist. Also das ist ein super gutes Lebensmittel, um Essenz aufzubauen. Gute Öle wie Leinöl, Sesamöl, Olivenöl und die entsprechenden Samen dazu. Und ansonsten natürlich ausreichend Wasser. Und da empfehle ich ja auch das heiße Wasser vor allen Dingen, auf das wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen. Und was ich sehr oft in der Beratungspraxis einsetze, neben der Empfehlung mehr Getreide eben in Form von Dinkel, Hirse und Gerste einzusetzen, ist der Weizentee, den man ganz einfach aus 2 Esslöffel Weizen auf 0,3 Liter Wasser aufkochen, 20 Minuten köcheln. Das ist wie so ein Abendtrunk, den man trinkt. Nach spätestens 2 Wochen merkt man die Veränderung, weil der Weizentee hat eben ne, diese kühlende Wirkung, also er kühlt die Hitze, beruhigt den Geist und führt dazu, dass sich positiv im Hinblick auf Schlafstörungen und Hitzewallungen auswirkt. Also es ist ein sehr gutes, einfaches Mittel, um in der Richtung was zu tun. Ja.
Und das ist so witzig, ne? Weil von Weizen wird einem ja abgeraten weitgehend. Also da bin ich auch sehr drüber gestolpert, dass der Weizen hier seinen Auftritt hat und als kühlendes Lebensmittel den wechseljährigen Frauen gute Dienste leisten kann.
Das gilt ja nicht für die verarbeiteten Weizenprodukte.
Gilt nicht für Pizza und Pasta, ne? Ist klar.
Nicht für Pizza und Pasta. Da ist auf jeden Fall die Empfehlung, weil es diese Wirkung eben hat und gerade wenn man mit Gewicht Probleme hat, ist Weizen in der verarbeiteten Form nicht empfehlenswert. Und den Frauen, die jetzt nicht auf Brot und Backwaren verzichten möchten oder auf Pasta und Pizza, empfehle ich dann auf Dinkel umzusteigen. Das ist wesentlich besser verträglich, als geht nicht um das Gluten, sondern es geht um die thermische Wirkung des Lebensmittels. Und da ist der Dinkel wesentlich besser verträglich. Also und das hilft dann, aber generell auch für die Frauen, die vor allen Dingen abnehmen wollen, das Gewicht halten wollen, ist eine Empfehlung neben mehr gekochte Nahrungsmittel, die damit einhergeht, auf Brot und Backwaren möglichst vielleicht erstmal zu verzichten oder das stark zu reduzieren, dass wenn am Vormittag zu essen, weil da der Kochtopf ja noch gut funktioniert, aber nicht am Abend, also nicht die Abend Brotmahlzeit mit Salat. Ne?
Und das könnten dann auch, also das schließt dann Vollkornbrot und Salat voll mit ein. Ne? Das ist ja eine so gemeinhin ganz positiv bewertete Mahlzeit. Ne? Also das, ich höre Ihnen zu und ich habe wirklich immer noch, oder ich muss mich wirklich manchmal sehr konzentrieren, um mich reinzudenken in das System. Insofern ist das jetzt, glaube ich, einfach nur eine Anregung, sich das mal anzuhören und zu gucken, will ich mich vielleicht mal intensiver damit beschäftigen, beziehungsweise welche Vorlieben oder Gewohnheiten erkenne ich vielleicht wieder, die ich jetzt hier in einen neuen Zusammenhang stellen kann. Aber bevor wir auseinandergehen, glaube ich, ist schon nochmal die Frage wichtig, ob es auch Lebensmittel gibt, wo Sie sagen, also jetzt den ausgemahlenen Weizen hatten wir schon, geeiste Getränke hatten wir auch schon, gibt es noch weitere, wo Sie sagen, davon besser nicht so viel, speziell wenn man in dieser Lebensphase ist?
Also zum einen Lebensmittel, die noch zusätzlich Hitze bringen würden, sprich die Flamme erhöhen, das ist Alkohol, vor allen Dingen Rotwein auch, hochprozentiger Alkohol. Mhm. Also der Rotwein ist am Abend keine Schlafhilfe, sondern kontraproduktiv, der vermehrt die Hitze sozusagen. Dann scharfe Gewürze, oft auch in, also zu scharfes Essen, oft auch in Gewürztees, die ja gerne getrunken werden, gerade von Frauen, denen kalt ist. Mhm. Auch das verstärkt die Hitze. Also wenn da viel Ingwer drin ist, Pfeffer und diese ayurvedischen Tees, oft auch, die eben viel scharfe Gewürze haben, auch diesen Kontra initiiert. Dann Lebensmittel, die das Kerzenwachs trocknen. Dazu gehören Kaffee. Und das merken ja auch viele, wenn sie Kaffee trinken, dass der Mund eher trocken wird, ne, die Haut, die Schleimhäute trocken werden. Schwarzer Tee und grüner Tee, und da auch nochmal meine Empfehlung, gibt einige Frauen, die einen Liter Grüntee am Tag trinken, weil sie denken, es ist gesund. Der ist kühl von der Thermik, das heißt, ich fühle mir viel Kühlendes zu und auch noch Trocknendes. Also für diejenigen, die trockene Haare, trockene Haut, trockene Schleimhäute haben.
Wie viele Frauen, ne, in dem Alter.
Ja, ist es absolut kontraindiziert, ist eine Tasse, ist okay, aber eben auch nicht mehr. Viele Lebensmittel, die sehr salzhaltig sind, also Käse, Brot, Backwaren oder Fertigprodukte. Zu viel Salz wirkt auch trocknend. Auch das wissen wir, wenn wir salzhaltige Lebensmittel gegessen haben, haben wir oft Durst danach oder wir wollen was Süßes. Ne? Das hängt dann auch miteinander zusammen, weil das Süße wieder eine befeuchtende Wirkung hat. Dann gibt es noch, was aber glaube ich für die wenigsten Frauen so eine Relevanz hat, Lammfleisch. Das hat eine heiße Thermik. Auch das sollte man.
Das fand ich auch so witzig, ne? Dieses eine Fleischprodukt fällt da komplett raus.
Ja, weil es eine, wie gesagt, es hat eine heiße Thermik. Es gibt ja kein gutes, kein schlechtes Lebensmittel. Es muss adäquat sein. Für manche Frauen in bestimmten Lebensphasen kann das super gut sein, um die Yang-Kräfte aufzubauen. Aber in den Wechseljahren, wenn Hitze, Ballungen, Schlafstörungen und so weiter da sind, ist es eben nicht gut. Und was ich auf jeden Fall auch noch mitgebe, durchaus auch bei Pflegeprodukten, Kosmetik, Lotionen, danach zu schauen, ist da Parfüm drin, sind da Konservierungsstoffe drin, auch in den Lebensmitteln, wenn es Fertigprodukte sind. All das bringt zusätzlich Hitze, also all die ganzen Zusatzstoffe. Und auch da wissen wir ja westlich, was für einen Einfluss das auch auf das Mikrobiom hat, ne? Und eigentlich ist das Mikrobiom ein Parameter für die Stärke der Mitte. Also
das ist so witzig,
wieder,
dass Sie das sagen.
Ja, gibt es wieder Ähnlichkeiten, und vieles, was ich aus der TCM eben kenne, zeigt es zumindest in kleineren Studien mittlerweile, in Ansätzen aus, auch in der westlichen Ernährungswissenschaft. Also nähert sich an, und deshalb ist für mich ja die TCM einfach die betrachtet immer das Kleine im Großen. Also sieht das ganze System, und in der westlichen Ernährungswissenschaft oder im wissenschaftlichen Kontext generell wollen wir das Kleine isolieren, betrachten. Ne? Wir reduzieren, und dabei geht aber ganz viel verloren. So, und deshalb macht es auch schwierig, solche Empfehlungen, die ja auf Jahrtausenden Erfahrungen basieren, wissenschaftlich nachzuprüfen, weil der Gedanke und die Betrachtung eine vollkommen andere ist. Ne?
Ja.
Das Lebensmittel wird ja als ganz betrachtet in seiner Wirkung und nicht anhand von irgendwelchen Inhaltsstoffen wie Vitamine oder sekundären Pflanzenstoffe.
Ja, also dieses Thema Nährstoffe, was ja total groß ist im Augenblick, spielt ja einfach gar keine Rolle. Und Sie haben vorhin gesagt, dass auch diese Idee des Mangels Ihnen nicht gefällt, ne, was man alles vielleicht nicht zu sich nimmt an Nährstoffen. Und ich habe da schon gedacht, als ich mich vorbereitet habe, also diese Empfehlung, mehr Protein zu sich zu nehmen, was sich ja jetzt erstmals auch in den USA in den Ernährungsempfehlungen niedergeschlagen hat, und überhaupt bestimmte Nährstoffe, auf denen der Fokus sehr stark liegt, wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren oder was, selbst die Phytoöstrogene, mit denen Sie sich ja auch mal eingehend beschäftigt haben, ne? Da guckt die TCM überhaupt nicht drauf. Ist das jetzt was, also haben Sie parallel noch Ihre Proteinzufuhr im Auge, oder ist das dann praktisch was, worauf Sie sich vollkommen verlassen, auf Ihr Ernährungssystem? Sie lachen. Also das erscheint Ihnen jetzt vollkommen abwegig oder was? Weil ich finde schon, es sind zwei Welten, das ist ja Thema auch heute unseres Gesprächs, sind zwei Welten.
Es sind zwei Welten, ja,
und
zu den Phytoöstrogenen, mit denen ich mich intensiv beschäftigt habe, eben wegen Hitzewallung und Schlafstörung und so weiter. Und das ist das, was ich meinte, der Blick von dem kleinen, isolierten. Man hat ja irgendwann festgestellt, Asiatinnen haben weniger Wechseljahrsbeschwerden als Westeuropäerinnen und Nordamerikanerinnen, also zumindest was Hitzewallung und Schlafstörungen anbelangt, und hat sich angeschaut, was könnten der Faktor sein. Die Ernährung ist anders.
Da war man bei den Phytoöstrogenen. Mhm.
Und dann hat man festgestellt, okay, die essen mehr Sojaprodukte, aber das ist ja schon eine Reduzierung. Also die essen auch mehr Reis.
Und die essen überhaupt anders.
Die essen so gut wie keine Milchprodukte, so gut wie kein Brot, also traditionell. Mhm. Die essen Algen, die essen mehr Fisch, weniger Fleisch. Also das ist, ganz viele Faktoren sind anders. All das kann man erklären aus Sicht der TCM. Die betrachtet es sehr wohl, aber nicht das Phytoöstrogen, sondern die Wirkung des Sojas insgesamt. Ja, dass es eben auch eine kühlende Wirkung hat. Es hat eine substanzaufbauende Wirkung und ist deshalb gut im Hinblick auf Hitzewallung und Schlafstörung. Also es wird nicht aus dem Blick genommen, aber es wird nicht isoliert betrachtet, weil was die westliche Ernährungswissenschaft macht, sie geht ja dann nicht nur zum Soja, sondern sie geht noch einen Schritt tiefer, also wird nochmal reduziert auf die Phytoöstrogene, und dann wird ein Präparat daraus gemacht, sage ich mal ganz provokant. Und es hat nicht mehr viel mit der Ernährung zu tun und diesem ganzen Lebenskontext. Und das meine ich, der Blick auf das Reduzierte, auf das Kleine. Und von der TCM ist schon immer von dem Kleinen auf das Große. Also wie wirkt das Lebensmittel in einer bestimmten Region, in dem Klima, in einer bestimmten Lebensphase? Und wie hängt die Wirkung im Lebensmittel insgesamt zusammen? Und das haben wir ja eigentlich in der westlichen Ernährungswissenschaft auch. Es wird nur nicht so beachtet. Wir wissen auch gerade beim Protein, dass bestimmte Lebensmittelkombinationen die biologische Wertigkeit des Eiweißes, also sprich das, was ich vom Lebensmittel an Eiweiß in körpereigenes Eiweiß umsetzen kann, erhöht wird. Und das sind Dinge, die traditionell ja schon immer gemacht werden. Reis mit Bohnen in Lateinamerika zu verbinden, hat eine höhere biologische Wertigkeit, als wenn ich Reis isoliert esse oder Bohnen isoliert esse. Das heißt, wir schauen sehr stark auf die Quantität, sprich wir brauchen jetzt mehr Protein, obwohl das auf einer wirklich evidenzbasierten Studienlage nicht der Fall ist, ne? Oder das minimal höher ist als die 0,8 Gramm, die empfohlen werden mit zunehmendem Alter oder bei stark sporttreibenden Menschen. Aber diese Unmengen, die über Proteinshakes zugeführt werden, die dann vielleicht noch eine mindere Qualität haben, statt mal zu gucken, wie sieht meine Ernährung insgesamt aus, wie kann ich die Qualität verbessern durch die Lebensmittelkombination. All das macht ja einen Sinn, wie ein Lebensmittel in der Speise kombiniert wird. Und es hat alles eine Wirkung, die wir außer Acht lassen. Und das ist etwas, was in der TCM schon immer betrachtet worden ist. Das geht sogar so weit, dass die Schnitttechnik, wie ein Lebensmittel, wie das Obst oder Gemüse geschnitten wird, die Energie verändert.
Das ist so interessant.
Bevor es weitergeht, hier kurz Werbung in eigener Sache. Rund um den Weltfrauentag gewährt die Brigitte Academy 22% für Meno an mich Hörerinnen auf ausgewählte Kurse, und in den Shownotes findest du den Rabattcode MENO-22. Und los geht's.
Wir wissen ja auch aus neuen Studien, dass zum Beispiel, es ist ja nicht nur das wichtig, was ich esse, sondern was ankommt. Ja, und wenn ich ein Lebensmittel, ein Beispiel, Lycopin, das ist der rote Farbstoff in den Tomaten, ist ein Beta-Carotin, also antioxidative Wirkung ist wichtig. Wenn ich die Tomaten koche, so wie das traditionell in Italien für ein gutes Sugo gemacht wird, über Stunden, wird das, was an Lycopin aufgenommen wird vom Darm in das Blut, erhöht. Das heißt, ich habe durch das Kochvorgang, habe ich eigentlich mehr Lycopin, als wenn ich die Tomate roh essen würde. Auch wenn dann ein bisschen Vitamin C beim Kochen zerstört wird. Aber ich habe mehr von dem Lycopin, was auch eine stärkere antioxidative Wirkung hat. Oder anderes Beispiel, Senfglykoside im Kohl, im Kohlrabi zum Beispiel. Auch da hat man gezeigt, dass die weitergehenden Abbauprodukte, die ja dann eigentlich die effektiven Produkte sind, durch das Kochen des Lebensmittels, also wenn ich den Kohlrabi dann gekocht esse, erhöht wird. Das heißt, ich habe mehr von dem wirksamen Stoff durch das Kochen, als wenn ich das roh esse. Und das sind alles Ansätze, die darauf hindeuten, dass Zubereitungsweise und auch das Thema Rhythmus, gibt es auch eine schöne Studie vom Deutschen Institut für Ernährungsforschung gerade aktuell, dass diese Intervallfastenmethode 8-16 sich positiv auf den Fettstoffwechsel auswirkt, aber nicht die andere 13-21, ja. Auch da haben wir wieder das, was in der TCM drin ist, die Rhythmik, das frühe Abendessen in den Morgen zu gehen, diese optimale Arbeitszeit des Kochtopfs zu nutzen, um den zu trainieren. All das sind so kleine Hinweise, die da das bestätigen, was eigentlich die TCM oder andere Erfahrungslehre wie das Ayurveda ja schon immer postuliert haben.
Ich finde solche Überlegungen total interessant. Es spricht mich sehr an. Ich nehme es einfach als Aufforderung, mehr sozusagen zu gucken, was liegt mir, was brauche ich, was möchte ich, was tut mir gut.
Genau.
Als sich verrückt zu machen, dass einem irgendwas fehlt, was nicht so leicht ist, das nicht zu tun.
Aber das ist auch meine Empfehlung. Einfach ausprobieren. Und wenn es nur ist, heißes Wasser zu trinken, eine Woche lang heißes Wasser zu trinken und eine Woche später Mineralwasser zu trinken. Allein das, ich verändere nichts anderes, wird schon einen Einfluss haben und ich werde merken, wie das auf meinen Stoffwechsel sich auswirkt, auf die Wärmezirkulation. Und das Hauptkriterium ist so wirklich, dass ich mich wohlfühle und vital fühle. Ja, und dass ich weggehe auch von dieser Angst, weil das macht natürlich auch was mit mir unter Angst oder unter Druck, weil wenn ich bestimmte Sachen nicht einhalte, das ist meine Erfahrung mit den Frauen in der Beratungspraxis, habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich über die Stränge schlage, in Anführungsstrichen, habe ich ein schlechtes Gewissen. Es gibt so viele Frauen, die überhaupt nicht mehr aus Genuss und aus diesem nährenden Aspekt der Selbstfürsorge essen, sondern aus diesem, das muss ich machen, das muss ich machen, also auch aus Ängsten und aus diesem Mangelempfinden heraus. Und das, der Geist macht ja was mit uns. Das wissen wir auch aus westlichen Studien. Wenn wir Angst haben, wirkt sich das auf Dauer negativ aus. Also wir werden auch vielleicht, oder Druck, Anspannung, das wird sich vielleicht in dem Magengeschwür irgendwann zeigen oder unmittelbare Ängste, die auftauchen, dass ich Durchfall bekomme. Ja, wir wissen das ja.
Also ich fand das jetzt einen tollen Tipp mit eine Woche mal ausprobieren mit dem heißen Wasser im Gegensatz zum Mineralwasser. Ich glaube, den Mangel nicht zu sehen, ist insgesamt immer auch ein guter Tipp, auch wenn es einem nicht so leicht gemacht wird, weil die anderen Erkenntnisse und so weiter, die sind ja auch wahr, ne? Und man braucht dann einfach die Kenntnis und auch die Zuversicht, die so ein bisschen in den größeren Zusammenhang für sich selbst zu stellen. Ich bin so gespannt, wie das weitergeht mit der Datenlage. Sie haben vorhin vorhergesagt, die thermische Wirkung von Nahrungsmitteln wird ein Thema werden. Ich werde das ganz genau beobachten. Und ich bedanke mich jetzt erstmal total herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden.
Sehr gerne.
Und ja, wie so oft habe ich das Gefühl, wir hätten auch einen Dreiteiler draus machen können, ne?
Absolut, es ist einfach ein komplexes System und das ist klar, es ist ein anderes Denken, aber wie gesagt, meine Empfehlung ist, einfach mal eine Kleinigkeit davon ansetzen und wenn es nur das heiße Wasser ist oder mal die Brotmahlzeit durch den Porridge zu ersetzen oder am Abend mal eine Suppe zu essen als Brot mit Salat. Ne? Mm. Einfach ein kleines sich auszupicken und rauszunehmen und das eine Woche lang zu machen und dann habe ich schon einen Effekt.
Ich werde es beobachten. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren.
Ja?
Danke, Frau Dr. Danz, dass Sie bei Mino und mich waren. Danke und ganz schönen Tag noch für Sie.
Also ich danke auch, Frau Helfrich. Auch für Sie einen schönen Tag.
Tschüss.
Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.